Ich wollte endlich noch mal auf euch herabschauen. Ich weiß nicht, Matthias, hast du es auch bekommen? Hast du auch gekriegt, ne? Dieses Video kommt von Mule. Den kennt ihr ja alle. Und Mule schreibt dazu Folgendes. Das ist ein Ort namens Kalisse, circa 20 Kilometer entfernt von Kaffa Adio, also dem Ort, wo alles begann. Letztes Jahr wurde dort eine Gemeinde gegründet. Habt ihr die gesehen? Die Menge. Eine Gemeinde in einem Jahr. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Diese Gemeinde hat kein Gebäude. Bitte betet für Kalisse. Dieses Video ist gekommen und ich habe gedacht, das muss ich euch einfach zeigen. Wir sind ja so ein bisschen in dem Geschehen drin. Auf der anderen Seite ist mir nicht so ganz richtig wohl, dieses Video zu zeigen, denn ihr könntet sagen, mein lieber Harald, du manipulierst uns aber jetzt ganz schön. Dieser Gedanke kann kommen im Laufe der Predigt. Aber seid sicher, das war nicht meine Absicht, das ist nicht so gewollt, das hat sich einfach so ergeben. Von daher ist meine Predigt ein bisschen was ein Kontrastprogramm zu dem, was wir in der ersten Stunde hatten. Vorige Woche hat der Ruben zu uns gepredigt in einer sehr schönen und sehr praktischen Weise von einem Alltagsproblem. Er hat nämlich gesprochen und gewarnt vor der Gefahr falscher oder falsch verstandener Kommunikation. Und er hat uns gezeigt, wie wir dieses Problem, diese Gefahr auf eine geistliche, auf eine biblische Weise beantworten können. Nämlich in gegenseitiger Liebe und gegenseitiger Achtung und gegenseitiger Wertschätzung. Ich möchte heute mit euch über ein ähnlich praktisches Thema sprechen, das aber vom einen oder anderen vielleicht als ein bisschen heikel aufgefasst werden könnte und was sich vielleicht ein bisschen befremdet. Die Frage könnte sein, hat dieses Thema überhaupt was in einer Predigt zu suchen? Sagt die Bibel etwas zu uns, konkret zu diesem Thema, dass darüber überhaupt gepredigt werden darf? Darf ein Prediger, konkret darf ich überhaupt über so ein sehr privates Thema etwas sagen? Oder soll man es ganz einfach so halten, wie es in der Welt gehalten wird, wie es allgemein in der Gesellschaft ist? Man hat es oder man hat es nicht, aber man spricht nicht drüber. Sondern jetzt wisst ihr, was ich meine. Ich meine Geld. Ich möchte etwas sagen zum Thema Geld, Wohlstand, Reichtum, zu allem, was damit in seiner weitesten Form zusammenhängt. Was ich nicht sagen werde, ist, Verhaltensmaßregeln vorzugeben, wie man mit dem Thema Geld umgeht. Denn dazu ist das Thema viel zu persönlich, viel zu individuell, viel zu eigenverantwortlich für jeden von euch. Und dazu bin ich auch noch viel zu sehr Lernender. Trotz oder vielleicht gerade wegen meines Berufs, der damit zu tun hatte. Was ich aber möchte, ist, mit euch so ein bisschen in der Bibel nachzuforschen, was Gott zum Thema Reichtum, Wohlstand und Geld sagt und zu allem, was damit zusammenhängt. Und wir werden sehen, so hoffe ich, Das ist auch hier wie bei so vielen anderen Themen in der Bibel eine Fortschreibung der Offenbarung gibt. Eine Fortschreibung der Sicht der Dinge, beziehungsweise Einstellung dazu. Und diese Fortschreibung, die wird es nicht geben, weil Gott auf einmal was eingefallen ist. Ups, ich habe hier was vergessen oder hier habe ich was falsch gemacht, das muss ich verbessern. Sondern ganz einfach deswegen, weil sich unsere Sicht zu diesem Thema im Lauf der Schrifterkenntnis der Schrift ändert, weil sich unsere Sicht auf Gott ändert und vor allen Dingen, weil sich unser Verhältnis zu Gott und damit auch unser Verhältnis zum Thema Geld fortentwickelt. Es wird sich ändern. Und wenn ich jetzt Geld sage, dann wisst ihr, damit meine ich alles, was damit zu tun hat. Und dann ist mir noch etwas ganz wichtig, und das ist mir aus der Rüst- und Gebetswoche aufgefallen und mitgegeben worden, und das nehme ich auch sehr gerne mit. Es wird wahrscheinlich so sein, dass bei euch Fragen auftauchen, dass ihr Anmerkungen hättet, dass ihr vielleicht sogar Kritik habt, das ist in Ordnung, oder dass ihr zu dem, was ich sage, eine konträre Einstellung habt. Alles gut. Vielleicht ergibt sich daraus Gesprächsbedarf. Dann sollten wir das Gespräch suchen. Wir sollten das, was ich sage und was ihr vielleicht anders seht, nicht einfach totschweigen. Wir sollten es nicht vergessen und sagen, gut, das war die Predigt heute, war nicht so gut, nächste Woche kommt eine bessere Predigt. Wir sollten auch nicht einfach darüber hinweggehen, denn das erfüllt nicht den Sinn einer Predigt. Das ist für beide Seiten, für den Prediger und für die, die es hören, ist das unbefriedigend und frustrierend, und das darf nicht sein. Also bitte, kommt mit euren Fragen, euren Anmerkungen, eurer Kritik, euren Korrekturen zu mir. Lasst uns über Unklares oder vielleicht sogar von meiner Seite aus falsch Gesagtes sprechen. Lasst es uns zurechtrücken. Das wird zu unserer aller Auferbauung und zu aller Segen sein. So, wie komme ich jetzt überhaupt dazu, etwas über dieses etwas seltsame oder seltene Thema zu sprechen? Wir sprechen im Hauskreis gerade über die Apostelgeschichte. Und in der Apostelgeschichte wird so ganz lapidar und so ganz in Nebensätzen darüber gesprochen, dass über Jerusalem und Judäa und damit über die Gemeinden, die dort sind, eine Hungersnot kommen würde. Da steht ein Prophet auf und sagt das. Und diese Hungersnot ist tatsächlich getreten, und diese Hungersnot ist auch außerbiblisch belegt. Und dann steht in Römer 15, Vers 26 ein Satz von einigen Gemeinden in Mazedonien, also in einem Teil Griechenlands, die sagen, wir haben von dieser Not gehört und wir möchten helfen und wir werden für euch sammeln. Ein kleiner Satz. Mehr nichts. Nur diese Information, wir wollen helfen. Und dann wird, auch darüber wird uns gar nicht viel erzählt, von Paulus und einer Reihe von bewährten Brüdern, die mit ihm die Reise machen, auf seiner letzten Missionsreise diese Sammlung unter schwierigsten Umständen nach Jerusalem gebracht. Und wir müssen uns vorstellen, es war ja nicht so, dass die Gemeinden dem Paulus eine Überweisungsquittung mitgegeben haben und haben gesagt, so, das ist auf dem Weg nach Jerusalem. Die haben auch keinen Scheck mitgegeben, den der in die Brieftasche tun konnte, oder ein paar 500-Euro-Scheine. Das, was Paulus mitgenommen hat, das waren Münzen, das waren vielleicht Barren. Das, was er mitgenommen hat, das war schwer zu transportieren. Das war schwer zu bewachen. Das klimperte auch auf der Reise und weckte damit Begehrlichkeiten bei vielen Leuten. Das können wir uns alles sehr gut vorstellen, dass das gar nicht ungefährlich war. Aber sie schaffen es mit Gottes Hilfe, kommen mit dieser Sammlung nach Jerusalem. Und dann wird diese Sammlung den Geschwistern der Gemeinde in Jerusalem übergeben. Und wir lesen das auch wieder nur in einem kurzen Satz. Da wird überhaupt kein Tamtam drum gemacht. Wir lesen gar nichts Wesentliches darüber. Und jetzt stellen wir uns vor, was heute daraus gemacht würde, wenn sowas gemacht wird. Die Presse wäre da. Abordnungen diverser Gemeinden wären da. Honoratioren aus Politik und öffentlichem Leben würden Dankesreden schwingen. Das wird das Mindeste. Und was passiert in Jerusalem? Nix. Waren die Jerusalemer Christen denn so undankbar, da war ihnen diese Gabe, dieses Zeichen der Liebe so selbstverständlich, Garantiert nicht. Aber die Bibel hat es nicht für nötig gehalten, da etwas Großes darüber zu berichten. Der Herr sagt an einer Stelle, lass deine Rechte nicht wissen, was deine Linke tut. Mit anderen Worten sagt der Herr, behalt für dich, was du tust. Behalte deine guten Werke für dich, tu sie. Aber mach kein Aufhebens drum. Denn Gott sieht es. Gott bewertet es. Gott kennt deine Herzensgründe, die dich dazu bewogen haben, sowas zu machen. Und Gott wird sich zu seiner Zeit dazu bekennen. Und zu seiner Zeit wird er den Lohn verteilen. Die Welt sagt, tue Gutes und rede darüber. Ich kann euch sagen, und ihr wisst das ja auch, dass ich auch so ein Geldsammler bin und weiß, wovon ich rede. Tue Gutes und rede darüber. Und die Bibel sagt, tue das Gegenteil. Sei still. Ich sprach eben von einer fortschreitenden Offenbarung zum Thema Geld. Im Alten Testament ist Geld bzw. Vermögen bzw. Reichtum meistens das Ergebnis der Zuwendung Gottes zu den Menschen. Vielleicht kann man auch sagen, Geld ist eine Belohnung für ein gesetzestreues Leben. Für ein gesetzestreues Leben und einen gerechten Wandel. Einen Satz, wir werden heute ein paar Stellen aus der Bibel lesen, dazu lesen wir im Psalm 128, den Vers 1 und 2. Glücklich ein jeder, der den Herrn fürchtet, der wandelt auf seinen Wegen. Da haben wir die Voraussetzung. Was ist das Ergebnis? Denn essen wirst du die Arbeit deiner Hände. Heil dir, gut steht es um dich. Es wird dir gut gehen. Das ist das, was das Alte Testament grundsätzlich dazu sagt. Jetzt möchte ich ein paar Beispiele bringen. Erstes Beispiel ist Abraham. Abraham war nach 1. Mose 13, Vers 2 sehr reich geworden an Vieh, an Silber und Gold. Silber und Gold waren zu der Zeit noch keine Münzen, sie waren in Barren, in Gewichtseinheiten. Abraham hatte 318 erprobte Knechte, von denen wir lesen, und deren Familienmitglieder sind nicht mitgezählt. Diese Knechte mussten sein Vermögen in Gold und auch in Vieh hüten und verwalten, und diese Knechte schickte er auch in den Kampf in 1. Mose 14. Abraham führte nach unseren Vorstellungen ein mittelständisches Unternehmen. Und doch wusste Abraham ganz genau, wem er diesen Reichtum zu verdanken hatte, woher der kam. Als er nämlich als Sieger aus der Schlacht der Könige kam, wollte ihn der König von Sodom belohnen. Was sagt Abraham dazu? Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Himmel oben, Erde unten, und damit ist alles umschlossen, was dazwischen ist. Den Besitzer des Himmels und der Erde. Von allem, was du mir gibst, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du, König, nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Übertragen auf uns, Abraham wusste, Unrecht gut gedeiht nicht. Abraham sah ausschließlich Gott als den Geber, als den Urheber seines Reichtums. Sich selbst und seinen Verdienst, sein Zutun sah er dabei nicht. Und erst recht sah er dabei nicht das Zutun heidnischer Könige. Hiob war unvorstellbar reich, bevor ihn Gott alles genommen hatte. Nach seiner Prüfung wendet Gott Hiobs Geschick und erstattet ihm alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. Wir lesen von 14.000 Schafen, 6.000 Kamelen, 1.000 Jochrinder, also mindestens 2.000 Stück, 1.000 Eselinnen. Ein nicht vorstellbarer Reichtum, den Hiob hatte, bekommen hatte von Gott. In 2. Chroniker 9 wird vom Besuch der Königin von Saba bei dem König Salomo in Jerusalem berichtet. Und sie kann nur staunen über das, was sie da sieht und auch das, was sie da hört, die Weisheit, aber auch den Reichtum von Salomo. Und ihr Ausruf ist ja legendär. Nicht die Hälfte von dem, was ich sehe, hat man mir berichtet. In Kapitel 9 wird dann erzählt, was Salomo alles an tollen Bauten in Jerusalem hat errichten lassen und wie diese Bauten mit Gold und Edelsteinen und was weiß ich alles geschmückt waren. Und dann heißt es als Fazit dieser damaligen Situation, denn zu Salomos Zeit wurde das Silber für nichts geachtet. Es lohnte sich nicht, sich nach Silber zu bücken, was auf dem Boden lag. Ein unvorstellbarer Reichtum auch bei Salomo. Gibt es diesen Reichtum heute auch noch? Ich spreche jetzt nicht von den Gates dieser Welt, von den Bezos, von den Buffets und auch nicht von Zuckerberg. Die haben ein Geld, das ist unvorstellbar. Aber es gibt auch die Deichmanns, es gibt die Loos, es gibt die Rentrops, es gibt Christen, verantwortliche Christen, die sehr, sehr viel Geld haben und die als gläubige Christen mit viel Reichtum gesegnet sind und damit verantwortlich umgehen. Denn wenn Gott diesen Reichtum gibt, dann gibt er ihn nicht, um ihn zu verprassen, sondern Gott hatte und hat damit Bedingungen verknüpft. Er hatte und er hat den begüterten Menschen Verhaltensmaßregeln mitgegeben und damit Verantwortung mit auf den Weg gegeben. Geld, Wohlstand, Reichtum waren damals und sind heute mit Verantwortung verbunden, wenn wir gottgemäß damit umgehen wollen. Geld und Reichtum sind nicht per se und an sich etwas Sündiges, etwas Unanständiges, ganz bestimmt nicht. Reichtum ist ganz gewiss oder kann ganz gewiss zu einer Versuchung werden. Aber Reichtum an sich ist nichts Böses. Ein gutes Konto zu haben ist nichts Böses. Reichtum ist wie ein Messer. Mit diesem Messer kann ich eine lebensrettende Operation durchführen. Mit dem gleichen Messer kann ich einen Menschen töten. In den Sprüchen lesen wir in Kapitel 30, Vers 8 eine bezeichnende Aussage. Da sagt Agur: Zweierlei erbitte ich von dir, verweigere es mir nicht, bevor ich sterbe. Gehaltloses und Lügenwort halte von mir fern. Pass auf bei dem, was ich sage. Armut und Reichtum gib mir nicht, lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden bin, leugne und sage, wer ist denn der Herr? Und damit ich nicht arm geworden, stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Agur hatte hier die Gefahr ganz genau erkannt. Reichtum macht anfällig für Hochmut und Selbstsicherheit und Lüge, denn dann will ich vielleicht noch mehr haben. Reichtum macht Gott im letzten Grunde überflüssig. Denken wir nur an den reichen Kornbauern im Gleichnis des Herrn. Im Gegensatz dazu treibt mich aber die Armut auch vielleicht dazu, dass ich mich am Besitz des anderen vergreife, dass ich klaue. Und das wollte Agur beides nicht. Agur wollte Ausgewogenheit, Agur wollte im Gleichgewicht bleiben. Wir lesen in Jesaja 58 eine weitere ganz ausgewogene Stelle, die ganz grundsätzlich gehalten ist zum Thema Geld und wo Gott uns folgende Anweisung gibt. Jesaja 58, Vers 6. Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? Hier lesen wir nichts explizit von Reichtum und Geld. Aber trotzdem sollte sich jeder Wohlhabende davon angesprochen fühlen, weil er derjenige ist, der über diese Mittel verfügt, weil er derjenige ist, der diese Mittel von Gott erhalten hat und weil er damit auch derjenige ist, der von Gott eine Verantwortung bekommen hat, in der rechten Weise damit umzugehen und seine Mittel einzusetzen. Amos schreibt in Kapitel 2, Vers 6, wie Gott die missbräuchliche Verwendung von Reichtum zulasten anderer Menschen geißelt. Und in 3. Mose 25, das noch zum Abschluss der Beispiele, lesen wir von der Vorschrift über das Jobel bzw. das Erlassjahr. Hintergrund war hier, eine unverschuldet in Armut geratene israelische Bauernfamilie zu schützen. Wenn dieser Landwirt nämlich aus Armut gezwungen war, ein Stück Land zu verkaufen, dann sollte zunächst als Käufer seine Familie einspringen. Und wenn die nicht in der Lage war, dann sollte ein Dritter dieses Stück Land kaufen dürfen, um die Armut abzuwenden. Aber der durfte dieses Grundstück nicht für alle Zeit behalten und weitervererben und damit im Laufe der Jahre zum Großgrundbesitzer und Spekulanten werden. Das war nicht erlaubt, sondern er musste es im Jubeljahr, und dieses Jubeljahr war alle 50 Jahre, musste er es zurückgeben an den Verkäufer. Da war es natürlich ganz klar, dass er im Jahr 1 vor Jobel weniger bezahlte für das Grundstück. Er musste es ja im nächsten Jahr zurückgeben. Und im Jahr 1 nach Jobel, sage ich jetzt mal, da hat er richtig bezahlt. Er hat es ja nach 49 Jahren, konnte damit arbeiten. Das war klar und das war in Ordnung. Aber was war die tiefere und damit auch für uns noch wichtige und gültige Bedeutung dieses Erlassjahres? Erstens sagt Gott in diesem Umfeld, mir gehört das Land. Erinnert euch, mir gehört alles zwischen Himmel und Erde. Mir gehört aller Reichtum, alles Geld. Alles kommt von mir. Und ich gebe es dem, wem ich will, und ich fordere es von ihm auch zurück. Wir Menschen, ihr seid nur Verwalter für eine gewisse Zeit. Zweitens, im Erlassjahr kam der verarmte Bauer wieder zurück in den Besitz seines Grundstücks. Und zwar ohne einen Cent dafür bezahlen zu müssen. Völlig umsonst bekam er das wieder. Er konnte wieder von vorne starten. Als Beispiel möchte ich nur an Boas und Ruth erinnern. Naomi. Und dieser Neustart ist auch ein Hinweis auf unseren Herrn Jesus, der uns erlöst hat, völlig umsonst. Unser Herr hat uns einen Neustart ermöglicht. Drittens. Aller in den vergangenen 50 Jahren vielleicht aufgehäufter Grundbesitz, ob das nun geschickt erwirtschaftet war oder ergaunert war, musste wieder abgegeben werden. Und das war sehr gerecht, und damit will ich nicht mit dem Sozialismus das Wort reden. Aber Gott hatte in seiner Weisheit und auch in seiner Fürsorge für die Armen ein Auffangnetz aufgespannt. Und er hat dem Reichen seine Grenzen aufgezeigt. Gott hat dem Israeliten zugestanden, mit seinem Geld und auch mit seinem Geschick, Wohlstand und vielleicht auch Reichtum zu erwerben und aufzubauen. Aber Gott hat ihn auch gleichzeitig in die Verantwortung genommen. Und er hat ihn für den Umgang belohnt oder zur Rechenschaft gezogen. Wir können also als Ergebnis festhalten, Reichtum ist unter alttestamentlichen Aspekten eine Gottesgabe, ein Gottesgeschenk, eine Antwort Gottes auf einen gottesfürchtigen Lebensstil. Der Mensch war dazu angehalten, verantwortlich damit umzugehen. Drittens, Gott fordert Rechenschaft. In Sprüche 17, Vers 5 heißt es, wer über den Armen spottet, der lästert seinen Schöpfer. Wer schadenfroh ist, bleibt nicht ungestraft. So, und jetzt könnt ihr mich alle angucken und mir die Gretchenfrage stellen. Lieber Harald, wenn du schon so predigst, wie hältst du es denn dann mit deinem Konto und mit deinem Geld? Und da muss ich euch sagen, dass da noch eine ganze Menge gravierender Mängel und Fehler bei mir sind. Ja, ich mag Geld. Ja, ich persönlich mag auch viel Geld. Ja, ich hätte auch ganz manchmal gerne ein bisschen mehr, wie ich jetzt habe. Und ich sage auch, ja, das hätte ich gerne für mich und nicht unbedingt für andere, denen ich damit helfen will. Da bin ich egoistisch. Hätte ich ganz gerne. Ja, ich bleibe wohl, was dieses Thema angeht, ein Leben lang unvollständig und ein Lernender. Ich muss allerdings auch was anderes sagen. Gott hat mich manchmal, wenn ich so ein bisschen arg dem Geld her war, aber berufsbedingt, will ich sagen, wenn ich so ein bisschen arg egoistisch war, oder zu Geld fixiert, um ein anderes Wort nicht zu erwähnen, dann hat Gott mich auch manchmal am Arm gepackt und hat mich sehr liebevoll, aber auch sehr bestimmt darauf hingewiesen, dass ich als Christ anders mit meinem Geld umzugehen hätte. Gott hat mich dabei nicht an den Rand des Existenzminimums gebracht, aber das hat manchmal schwer wehgetan im Portemonnaie. Das hat mich geärgert, das hat Sabine geärgert, aber letztendlich war das zu meinem Nutzen, und dafür muss ich Gott eigentlich trotz des gezahlten Lehrgeldes dankbar sein. Und jetzt schauen wir mal auf die neutestamentliche Sicht. Bisher waren Reichtum und Besitz ein Geschenk Gottes, so haben wir es gesehen. Und damit wurde auch gesetzestreues Verhalten belohnt. Das hatte also alles einen eher irdischen, materiellen Aspekt. Das Neue Testament erweitert das und stellt uns einen neuen Aspekt vor die Augen, nämlich den Aspekt der Verwalterschaft. Das rückt das Neue Testament in den Vordergrund. Es geht nicht mehr nur um Besitz, sondern es geht eher um das rechte Verwalten und den rechten Umgang mit dem, was uns anvertraut ist. Und dabei ist unser großes Vorbild, was die Menschen im Alten Testament nicht hatten, Christus, unser Herr. Nach 2. Korinther 8, Vers 9 ist der Herr Jesus um unsertwillen arm geworden, damit wir durch seine Armut reich würden. In diesem Bild geht es natürlich im übertragenen Sinne darum, dass der Herr alles für uns aufgegeben hat. Aber der Herr ist tatsächlich bitterarm geworden. Er kam aus der Herrlichkeit des Himmels, ist bitterarm geworden. So arm, dass er von sich gesagt hat, ich weiß nicht, wo ich heute Abend schlafen soll. Ich habe nichts, wo ich mein Haupt hinlege. Buchstäblich nichts, ich habe keinen Besitz. Der Herr war bitterarm bei der Geburt im Stall. Der Herr war bitterarm und ohne Kleider, als er am Kreuz gestorben ist. Der Höhepunkt seiner Armut ist wirklich am Kreuz, wo er jeden Macht und jeden Besitzanspruch freiwillig aufgegeben hat für uns. Wir werden auch im Neuen Testament, so viel ich gesucht habe, keinen Hinweis darauf finden, dass Reichtum an sich etwas Böses ist, etwas, das abzulehnen wäre. Das tut der Herr nicht. Überall da, wo der Herr mit reichen oder wohlhabenden Menschen in Kontakt kommt, da straft er ihren Besitz nicht, aber er ermahnt sie, richtig und verantwortungsbewusst damit umzugehen. Und er sagt ihnen genauso deutlich, aber auch liebevoll, die Gefahren des Reichtums. Und das, was der Herr damals gesagt hat, das ist auch für uns heute noch wichtig und aktuell. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. In Lukas 12, Vers 16 erzählt der Herr das Gleichnis vom reichen Kornbauer. Der hat ein paar gute Jahre gehabt, war auch bestimmt sehr geschickt, hat das, was er sich zusammengearbeitet und zusammengespart hat und erarbeitet hat, hat er in neue, größere Scheunen gebaut. Und dann steht er vor der Scheune und sagt, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich, mit unseren Worten, hab eine gute Zeit. Und dann sagt der Herr, nein, ein noch so dickes Konto, das mich in vermeintliche Sicherheit wiegt, das ist keine Garantie für eine gute Zeit, für ein langes, für ein gutes Leben. Das alles kann hilfreich sein, aber es ist auch zerbrechlich und vergänglich. Das kann von heute auf morgen weg sein. Dieser Mann hatte auf materielle Sicherheit gesetzt. Und dabei ist er mir sehr ähnlich. Aber er hatte Gott aus dem Spiel gelassen. Und das war der Kern der Aussage, die der Herr hier trifft. Wer Dinge, Reichtum oder Geld über Gott stellt, der läuft Gefahr, Schaden an seiner Seele zu nehmen. Schaden bis zum ewigen Verlorensein. Zweites Beispiel, der reiche Jüngling in Markus 10, Vers 17. Dieser junge Mann, der war im Gegensatz zu vielen anderen, die reich waren, sehr redlich und er war aufrichtig bemüht, gesetzestreu zu leben. In diesem jungen Mann war überhaupt kein Falsch. Der Herr sagt von ihm, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Aber sich von seinem irdischen Schatz zu trennen, um im Himmel einen wertvolleren, einen ewigen, einen unvergänglichen Schatz zu besitzen, nämlich das ewige Leben, das brachte er in dem Moment nicht über sich. So hungrig nach Bekehrung und Leben, der zu Jesus gekommen war, schwerer, ja unmöglich war es für ihn, sich vom Besitz zu trennen. Und dann lesen wir, der dreht sich nicht einfach um, sondern er geht traurig. Das Geld stand wie eine unüberwindbare Wand zwischen ihm und dem Himmel. Der Reichtum hatte ihn betrogen. Ich kenne einen Menschen, den ich kennengelernt habe, als ich in der Ausbildung war. Jetzt könnt ihr zurückrechnen, wie lange hatte er das? Irgendwie so 45 Jahre her. Da haben wir uns kennengelernt, ein äußerst erfolgreicher Geschäftsmann. Ich besuche ihn jetzt noch, betreue ihn jetzt noch. Er ist manchmal sehr anstrengend. Ja, er weiß nicht, wohin mit seinem Geld. Er hat eine Familie, zwei Kinder, die Frau ist gestorben, überraschend gestorben. Da hat er gemerkt, wie vergänglich das ist. Und wir sprechen über alles. Und er sagt mir regelmäßig, das, was ich mit dir bespreche, das wissen meine Töchter nicht. Was soll aus mir werden? Und dann sprechen wir auch über diese Dinge. Ja, sagt er, ich bete regelmäßig. Aber Jesus und Sünde, nee. Damit kann ich nichts anfangen. Wie schlimm. Der Reichtum betrügt ihn. Muss am Ball bleiben. Und wenn wir dieses Beispiel weitersehen, dieses Gleichnis, dann verstehen wir auch dieses etwas absurde Bild, was der Herr hier zeichnet. Da steht ein Kamel vor einer Nähnadel und versucht, da durchzuklettern. Das ist absolut unmöglich. Da keine Chance für das Tier. Wir würden sagen, bei Menschen klappt nicht, unmöglich. Aber bei Gott? Und dann kommt die ganz entscheidende Belehrung. Macht euch keine Sorge und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir denn morgen anziehen. Diese Fragen hören ja nicht auf, ob es uns nun schlecht geht oder ob es uns gut geht, ob wir materielle Armut leiden oder Überfluss haben. Diese Fragen sind da und die beschäftigen uns und die können uns umso mehr beschäftigen, je mehr wir haben. Darauf können wir uns fixieren, darauf kann sich der Mensch fixieren. Das hat mich in meinem Beruf gelehrt. Es kann sein, dass ich mit der Beschäftigung dieser Fragen alles andere um mich herum vergesse. Und dann sagt der Herr Jesus, euer Vater im Himmel weiß doch, was ihr braucht. Ist so schwer, das zu akzeptieren, zu verstehen. Und die himmlische Reihenfolge lautet, erst muss es euch um sein Reich gehen und um seine Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere dazu getan. Der Herr sagt zusammenfassend, seid maßvoll, was Besitz und Reichtum angeht. Seid maßlos, was Glauben und Vertrauen angeht. Der Herr sagt, ihr müsst nicht Hans Guck in die Luft sein oder Bruder Leichtfuß, in gar keinster Weise, aber habt Vertrauen, habt maßloses Vertrauen. Und da möchte man gerne so leben und merkt, wie man begrenzt ist und einfach sagt, das schaffe ich noch nicht, das fällt mir so schwer, mich fallen zu lassen und dieses maßlose Vertrauen zu haben. Mein Portemonnaie brauche ich immer noch. Ein drittes Beispiel. Auch eine Gemeinde als Ganzes kann sich ihres vermeintlichen Reichtums rühmen. Wobei natürlich die Frage offen bleibt, um welchen Reichtum es hier geht. Ob es materielle Reichtum geht oder angenommene geistliche Reichtum. Von Laodicea heißt es, dass sie von sich selbst sagen, ich bin reich und bereichert worden und ich brauche nichts. Und damit unausgesprochen, ich brauche auch nicht den Herrn. Aber gerade der sagt doch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Laodicea meinte, das würde für sie nicht gelten. Sie sind reingefallen auf den Betrug des Reichtums. Das Ergebnis ist, sie wurden ausgespuckt wegen Lauheit. Ich möchte zum Abschluss zwei Stellen, Kurzstellen lesen aus dem Timotheusbrief zunächst mal. 1. Timotheus Kapitel 6, Verse 6 bis 10. Ja, ich lese das jetzt, weil das fällt mir schwer, das ist keine schöne Stelle für uns. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts herausbringen können, der typische Beerdigungsspruch. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Das ist eine sehr grundsätzliche Aussage von Paulus, die uns noch gilt und die vor allen Dingen mir gilt. Paulus wusste, wie es war, arm zu sein. Er wusste auch, wie es war, reich zu sein und anderen weitergeben zu können. Das hat er selbst geschrieben. Paulus hat aber wirklich in seinem Leben Gottes Aufforderung beherzigt, lass dir an meiner Gnade genügen. Wunderbarer Satz, würde ich gerne tun, immer wieder, jeden Tag. Ich schaffe es ganz selten. Es ist so schwer, das umzusetzen. Alles in unserer bürgerlichen Vorstellungswelt, in der wir ja nun mal leben, in unseren Erfahrungen, in dem, was wir in unserer Gesellschaft sehen und was wir vorgelebt bekommen, das lehnt sich doch gegen diese Aussage auf. Genügsamkeit ist Gewinn, sagt Paulus. Wir nehmen nichts mit. Nahrung und Kleidung genügen. Geldliebe oder konkret Habsucht oder Geiz versenken uns ins Verderben und in den Untergang. Sie machen uns vielleicht, sie rauben uns nicht unser Seelenheil, aber sie lenken uns ab vom Wichtigsten. Die Beschäftigung damit und die Konzentration unserer Zeit und unserer Kraft lenken vom Wesentlichen ab. Und das ist eine ganz reale Gefahr. Das kann ich euch sagen. Wir können den Herrn und sein Reich aus dem Auge verlieren. Es sind wirklich harte Worte, die Paulus hier spricht. Und wir hören sie, ich höre sie gar nicht gern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte das auch an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Denn zum einen haben wir relativ wenig Zeit. Und andererseits muss ich sagen, dass mich diese Worte schon in gewisser Weise betroffen gemacht haben. Auch wieder die Frage, bin ich denn jetzt der Richtige dazu, was zu sagen, aber predigt ist bald vorbei. Aber Paulus geht dann her und stellt uns in Vers 11 die Alternative vor. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glaube, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Mir, dir, uns als Gemeinde. Ich glaube, wenn wir das wirklich schaffen würden, dann würden wir in einer mehr und mehr materialistisch, egozentrisch eingestellten Gesellschaft zum Licht werden. So, und jetzt habe ich euch eine gute halbe Stunde lang Geld und Wohlstand, die Versicherung und den Sparvertrag und alles so richtig madig gemacht. Und da kommt die Frage, was soll ich denn jetzt mit dem machen, was ich zu Hause habe? Was mache ich denn jetzt mit dem Geld, was ich im Monat nicht unbedingt zum Leben brauche, was ich mal für das eine oder andere ausgebe, ohne für das Reich Gottes zu spenden? Muss ich mich jetzt davon trennen? Muss ich mein ganzes Leben, meine ganze Finanzplanung auf den Kopf stellen? Muss ich panisch werden? Ich möchte lesen aus Lukas 6. Ich habe euch ja gesagt, wir lesen ein paar Stelle und muss selbst sagen, wie ich danach so gesucht habe, sind mir tolle Verse aufgefallen. Lukas 6 heißt es, Vers 38, gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Nicht sparsam, nicht knickerig. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. So, diese Aufforderung kann ich zunächst mal nachkommen. Aber wenn ich ihr nachkomme, muss ich ja auch was zum Nachkommen haben. Ich muss ja ein bisschen was auf die Seite gelegt haben. Ich muss ja ein bisschen was verdienen. Ganz praktisch. Ich muss angespart haben oder mir muss was übrig bleiben. Sonst kann ich diesen Wunsch, dieser Aufforderung nicht nachkommen. Das weiß der Herr auch. Wir sagen oft, Gott lässt sich nicht schenken. Und das ist richtig. Denn wie können wir dem etwas schenken, der Besitzer von allem ist, wie wir gehört haben, und der Geber aller guten Gaben ist? Das geht doch nicht, dass wir dem was schenken. Aber ich denke, auf der anderen Seite ist dieser Satz auch falsch. Denn unser Vater im Himmel lässt sich aus einem dankbaren Herzen heraus sehr wohl und sehr gerne etwas schenken. Er lässt sich das schenken nicht, weil er das braucht, sondern weil er das wünscht. Und weil er bei dem, was wir tun, auf das Motiv unseres Herzens guckt. Und dann ist er nämlich der, von dem wir gerade gelesen haben, der sehr reichlich wieder zurückschenkt. Oft viel mehr und vielleicht auch ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Aber das, was er uns zurückschenkt, wird immer zu unserem Gewinn sein. Jetzt komme ich nochmal ganz kurz zurück auf die Gemeinden in Mazedonien, die damals für Jerusalem gespendet haben. Und möchte aus 2. Korinther 8 und 9 ein paar grundsätzliche Verse lesen. Paulus bezieht sich bei dem, was er hier schreibt, auf dieses konkrete Vorhaben, aber ich denke, das können wir universell einsetzen. 2. Korinther 8, die Verse 1 bis 4. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und Übervermögen, waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst in den Heiligen, an den Heiligen. Tja. Sie drängten Paulus ihr Geld auf, weil sie die Geschwister liebten. Wir haben gestern gesehen, dass es unter Umständen eine wesentliche Änderung in unserem Verhalten und in unserem inneren Leben und in unserer Einstellung sein kann, wenn wir die Menschen nicht mit eigenen Augen sehen, sondern durch die Augen Gottes. Das taten die Gemeinden hier. Die empfanden es als Gnade über Gebühr und über ihre Möglichkeiten, das zu geben, um anderen Geschwistern zu helfen. Sie baten mit vielem Zureden. Das war ihnen eine Gnade, das war ihnen keine lästige, keine teure Pflicht. Sich vom Geld zu trennen, war für die eine Gnade. Gut, dass ich nicht in der Gemeinde gewesen bin. 2. Korinther 8, die Verse 12 bis 14. Denn wenn die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen nach dem, was sie hat, und nicht nach dem, was sie nicht hat. Sorgfalt und Vernunft. Denn das sage ich nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern nach Maßgabe der Gleichheit, ausgewogen, überlegen. In der jetzigen Zeit diene euer Überfluss dem Mangel jener, damit auch der Überfluss jener für euren Mangel diene, damit Gleichheit entsteht. Hier fordert uns der Paulus und hier fordert uns damit der Herr auf, vernünftig umzugehen, ausgewogen mit dem umzugehen, was wir haben, dass wir sehr wohl aufgefordert werden und jedes Recht dazu haben, auf unsere eigene Situation Rücksicht zu nehmen, auf unsere eigenen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Dass wir uns, und seien die Motive auch noch so gut, nicht selbst finanziell übernehmen, dass wir klug wirtschaften und haushalten, dass wir vernünftig sparen, investieren und konsumieren. Das alles wird nicht verboten. Dann möchte ich zum Schluss aus dem Kapitel 9 noch ein paar Verse lesen und die lese ich nach NGÜ, dann werden die uns etwas verständlicher. Kapitel 9, Vers 7, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Und als Fazit schreibt Paulus, ihr seht also, dieser Dienst bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Dem du hilfst, dem ich helfe, der wird Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgeschüttet hat. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Gott liebt einen fröhlichen Geber. Wir dürfen mit dem, was uns Gott anvertraut hat, ohne Zwang und ohne Druck umgehen. Ganz entspannt. Wir brauchen uns keine prozentualen oder absoluten Vorgaben zu machen oder was auch immer. Ist nicht nötig. Nichts wird uns vorgeschrieben. Wir sollen und wir dürfen wirtschaften mit dem, was uns anvertraut ist, gemäß unserer Lebenssituation. Für junge Leute ist es vernünftig, eine Versicherung abzuschließen. Für die, die eine Familie gründen, ist es vernünftig, zu sparen auf ein Haus. Ich kann da nicht hoffen, dass mir irgendeiner einen Geldsack zuschmeißt. Für die, die eine Familie haben, ist es vernünftig, für die Absicherung der Kinder und der Ehefrau, des Ehemanns zu sorgen. Es kommen Risiken, für die ist es gut, für die haben wir die Instrumente der Absicherung, aber sie dürfen es nicht beherrschen. Und wenn wir alt sind und noch ein bisschen was übrig haben, dann ist es vernünftig, auch ein bisschen weiterzugehen. Eins sollen wir bei all dem, was wir in aller Freimütigkeit und aller Gelassenheit tun dürfen, nicht vergessen. Wir sind Verwalter von dem, was der Herr uns anvertraut hat. Der Herr wird unsere Treue ihm gegenüber und den Geschwistern gegenüber nicht übersehen, nicht vergessen. Der Herr wird alle Zeit für uns sorgen und sein Lohn wird nicht gering sein. Gottes Lohn für das, was wir tun, wird viel höher sein als das, was wir einsetzen. Und deswegen möge der Herr uns helfen, gute und treue Verwalter zu sein. Vielleicht können wir noch das Lied 176 singen.